Nun zu dem dritten Panel unter dem Titel Grenzen, Chancen des parlamentarischen und außerparlamentarischen, der außerparlamentarischen Aufklärung. Welche Instrumente und welche Erfahrungen liegen uns aus Deutschland, aber eben auch aus Großbritannien vor? Ich freue mich auf die Diskussion, die moderiert wird von Peer Stolle, seines Zeichens Rechtsanwalt und Vorstand des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins e.V. Und die Teilnehmer werden nun von Peer, der sich dankenswerterweise für diese Moderation zur Verfügung stellt, vorgestellt. Ich wünsche Ihnen eine spannende und interessante Diskussion.
Vielen Dank, Bianca, für die Anmoderation und für die Einladung und vielen Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid und vor allen Dingen, dass ihr noch geblieben seid für das dritte Panel. Wir hatten ja das erste Panel mal überschrieben mit einer Frage des Respekts. Bei dem zweiten Panel ging es dann darum, um die Defizite in der Aufklärungsarbeit und hier geht es natürlich auch nochmal um die Frage der Aufklärung und der Wahrheit, die Möglichkeiten und Mittel herauszufinden, was ist eigentlich tatsächlich passiert, wo liegt das Versagen der Sicherheitsbehörden, was für ein Netzwerk steht eigentlich hinter dem NSU und wie kann da eigentlich noch neben dem, was bisher in den letzten 7 Monaten gelaufen ist, noch Licht in das Dunkel gebracht werden. Dafür gibt es verschiedene Mittel, solche Aufklärungsarbeit zu betreiben. Das wurde ja auch schon in dem Panel davor ja auch angesprochen, die Frage unabhängige Untersuchungskontrollkommission bei der Polizei einzurichten. Wir haben derzeit ja gerade verschiedene Untersuchungsausschüsse, die wurden auch schon erwähnt, sowohl im Bund, in Sachsen, Thüringen, Bayern und vielleicht auch in Hessen, daneben noch die Bund-Länder-Kommission. Wie solche parlamentarischen Untersuchungsausschüsse arbeiten, darüber wollen wir heute einerseits diskutieren und dazu freue ich mich ganz besonders, Wolfgang Kalleck hier begrüßen zu können. Wolfgang Kalleck ist Rechtsanwalt seit 1992 in Berlin, hat während seiner langjährigen rechtsanwaltlichen Tätigkeit auch viel Betroffene rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt in Form der Nebenklage vertreten, ist seit 2007 Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, eine juristische NGO, die sich dem juristischen Kampf gegen Menschenrechtsverbrechen verschrieben hat. Ganz besonders freue ich mich auch, Dr. Richard Stone begrüßen zu können, zu meiner Rechten. Dr. Richard Stone kommt aus Großbritannien, ist auch Jurist, hat aber als Arzt auch gearbeitet und war vor allen Dingen, und das ist auch der Hauptgrund, weswegen er von den Veranstaltern eingeladen worden ist, von 1997 bis 1999 Mitglied der prominenten Untersuchungskommission zur Aufklärung des Mordes an den afro-britischen Teenager Stephen Lawrence. Da war die Besonderheit, oder nicht die Besonderheit, sondern das typische Merkmal, dass ein afro-britischer Teenager von Rassisten ermordet worden ist, aber dieser rassistische Hintergrund von der Polizei gedeckelt und verschwiegen worden ist. Deswegen gab es eine Untersuchungskommission, der Mitglied war und uns heute berichten wird über die Erfahrungen, die dabei gesammelt worden sind. Richard Stone ist gleichzeitig noch Vorsitzender des Jewish Council for Racial Equality und hat vielfältige Erfahrungen in Zusammenarbeit mit muslimischen und jüdischen Organisationen in Großbritannien. Ich fange an mit Wolfgang Kalleck und möchte dich bitten, du hast im Rahmen deiner Arbeit oder ihr habt im Rahmen eurer Arbeit beim European Center for Constitutional and Human Rights die Untersuchungsausschüsse, die BND-Untersuchungsausschüsse und den Untersuchungsausschuss zur Condes-Affäre im Bundestag begleitet und beobachtet. Was sind deine Erfahrungen? Wie funktionieren parlamentarische Untersuchungsausschüsse? Welche Erwartungen kann man eigentlich daran stellen an Aufklärung? Was bedeutet das vor allen Dingen auch für die jetzigen Untersuchungsausschüsse in Bezug auf den NSU?
Ja, vielen Dank, Peer. Ich komme auf die Frage gleich zu sprechen. Ich möchte nur mal kurz noch die Veranstaltung heute ein bisschen Revue passieren lassen, um noch mal zu vergegenwärtigen, was es eigentlich alles aufzuklären gibt. Also es fing an heute Morgen, wie der Imran gesagt hat, es läuft was falsch hier im gesellschaftlichen Zusammenleben. Rassismus in der Gesellschaft, Rassismus in Polizei und Nachrichtendienstapparat, Aufarbeitung der 90er Jahre und dann halt die wesentlichen Fragen auch zur NSU selber. Wie konnte es eigentlich passieren, dass sie eine illegale Struktur aufbauen konnten und warum ist ab 2001 das alles abgebrochen? Also warum ist ab 2001 die Möglichkeit, keine Informationen mehr geflossen? Also eine Unzahl von Fragen, was von vornherein klar ist, es wäre falsch, sofort auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzugehen, sondern man sollte sich vergegenwärtigen, oder wir sollten uns vergegenwärtigen, dass es eben verschiedene Instrumente der Aufklärung gibt. Und fangen wir einfach mal mit der heutigen Veranstaltung an, also alternative kritische Öffentlichkeit. Dazu gehören auch kritische Medien, dazu gehören Medien allgemein. Und da ist ja nicht so wenig passiert. Also ich habe viel von Versagen gehört und ich finde es auch richtig, selbstreflexiv und selbstkritisch auch zu agieren. Aber es ist ja auch durchaus was passiert. Also dass zum Beispiel das Jahr 92 oder die Anfang der 90er Jahre in den Blickpunkt rücken, haben ja auch durchaus schon Publizistinnen und Publizisten gesagt. Also da kann man auch durchaus darauf aufbauen. Der Vorteil von Veranstaltungen wie heute und von ähnlichen Veranstaltungen, insbesondere wenn es sich um kleine linke Antifa-Medien handelt, ist klar, sie ermöglichen eine Chance zur unabhängigen Bewertung der Fakten, wenn sie dann irgendwann mal aufgefunden sind. Und sie ermöglichen natürlich auch weitreichendere radikale Forderungen zu stellen, als es jemals bei einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu erwarten ist. Die Grenze liegt aber auch auf der Hand. Die eine Grenze ist nämlich der Zugang zu Informationen und das ist eine sehr wesentliche Grenze. Und die andere Grenze ist auch klar, Veranstaltungen wie solche, selbst wenn sie dankenswerterweise an solchem Ort stattfinden, haben natürlich nur eine begrenzte Reichweite. Die zweite große Möglichkeit ist ja auch heute schon abgehandelt worden, wie man das Geschehen rund um die NSU, aber wahrscheinlich nicht viel mehr aufarbeiten kann, sind eben die Strafverfahren gegen Beate Zschäpe und die Unterstützer, beziehungsweise wenn sie denn als Mitglieder erklärt werden, der terroristischen Vereinigung NSU. Auch da, und das durchzieht alle möglichen Aufklärungsinstrumente, wird es Schwierigkeiten geben, alle Informationen zu bekommen. Also es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wesentliche Informationen, die zum Beispiel das Zusammenspiel Polizei und Geheimdienstapparat betreffen, dass es dafür die Nebenklägervertreterinnen äußerst schwierig sein wird, daran zu kommen. Und im Übrigen müssen wir uns von vornherein darüber im Klaren sein, dass das Strafverfahren zwar einerseits ein schönes Podium, eine schöne Bühne bieten wird, all diese Fragen anzusprechen, aber auf der anderen Seite wird es auch seine Grenzen haben. Also es wird dann dort um die Verurteilung der Angeklagten oder Plural oder Singular gehen. Und im Übrigen, die juristischen Details möchte ich niemanden belästigen, aber bei der terroristischen Vereinigung als solche gibt es kein Recht der Nebenklage. Das heißt also, möglicherweise wird es auch in dem Strafverfahren einiges an Beschränkungen geben, Fragen, die die Struktur betreffen und die Einzeltaten betreffen. Das könnte auch denjenigen, die Edith Lünnebach hat ja sowieso gesagt, es werden nicht so viele der Anwältinnen sein, die überhaupt das Ganze politisch aufarbeiten wollen, und den wenigen wird es auch noch relativ schwer fallen, das in dem Strafverfahren anzusprechen. Im Übrigen, und auch das durchzieht eigentlich alle möglichen Aufklärungsinstrumente, müssen wir uns darüber im Klaren sein, wir reden über mehrere 10.000, wenn nicht gar mehrere 100.000 Blatt Akten. Und wer schon mal das Vergnügen hatte, einen solchen Aktenbestand durchzulesen, durchzuarbeiten, weiß, was das heißt, vor allem wenn man dann noch versucht, Querverbindungen zu ziehen. Das ist für eine Einzelanwältin eine fast unlösbare Aufgabe, und Rechercheteams werden nicht bezahlt, sondern es wird, wenn überhaupt, in einem sehr geringen Umfang die Arbeitskraft einzelner Anwältinnen und Anwälte bezahlt. Das sieht bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen schon ein bisschen besser aus. Die haben zumindest eine gewisse Infrastruktur, aber auch die ist nur sehr begrenzt. Und wenn ich mir das dann bei den uns interessierenden oder in erster Linie interessierenden Parteien anschaue, wie wenig Leute da zum Teil abgestellt werden, um alle diese Fragen letztlich aufzuwerfen, ist auch schon klar, dass auch dort man schnell an seine Grenzen stoßen wird. Die Hauptgrenze liegt aber klar, und du hast nach den Erfahrungen von BND und von dem Kunduz-Untersuchungsausschuss gefragt, Das waren letztlich, also die Untersuchungsausschüsse bestehen aus Repräsentanten ihrer Parteien und die vertreten Parteieninteressen. Und wenn sie von den Regierungsparteien kommen, vertreten sie die Interessen der Regierungsparteien. Und das dominiert natürlich die ganze Veranstaltung. Und damit ist eigentlich auch schon sehr viel darüber gesagt, was wir da erwarten können und was nicht. Beim BND und beim Untersuchungsausschuss war ganz klar, beim BND-Untersuchungsausschuss hatte vorher, also war schwarz-rote Regierung, vorher rot-grüne Regierung. Schwarz-rot hatte kein Interesse daran, den Geheimdienstapparat zu diskreditieren. Rot-grün hatte kein Interesse daran, eine kritische Aufarbeitung ihrer eigenen Regierungsarbeit zuzulassen. Blieb die Linke mit ihren beschränkten Kräften, haben sie einiges gemacht. Aber eben auch nur das, was möglich war, weil beim Untersuchungsausschuss jede Menge Verfahrenshürden bestehen. Also wer die Agenda bestimmt, also wer sagt, wann wer gehört wird, welche Zeugen gehört werden, Tagesordnung und dann natürlich ganz wichtig, welche Fragen überhaupt zugelassen werden, welche Aussagegenehmigungen insbesondere Amtspersonen bekommen. Da hat die Ausschussmehrheit einen großen Einfluss und dann haben aber vor allem die ganzen Beamtenapparate einen großen Einfluss. Und das war beim BND-Untersuchungsausschuss, führte das ja so weit, dass aber bei kritischen Fragen an dem Punkt abgebrochen wurde, wo es spannend wurde. Dann, und das wird für unseren Untersuchungsausschuss hier ja auch sehr spannend, ging es gegen Ende der Legislaturperiode, dann haben immerhin noch Abgeordnete des Bundesverfassungsgericht angerufen, die Legislaturperiode endete. Der Untersuchungsausschuss endete damit und das Bundesverfassungsgericht hat dann der neuen Legislaturperiode den Abgeordneten Recht gegeben. Ihre Fragen wurden zu unrechtlich gestellt, sie sind zu Unrecht von Informationen abgeschnitten worden und so weiter und so fort. Ich sage nur, das ist etwas, was uns hier auch droht. Und also das heißt, also die Beschränkung, Zugang zu Informationen, wir werden im Untersuchungsausschuss, werden diejenigen, die mitarbeiten, die Abgeordneten werden wahrscheinlich sogar mehr Informationen kriegen, als eben im Strafverfahren oder als in der Öffentlichkeit möglich ist. Allerdings werden dann sicherlich auch, wie bei Kundus und wie bei BND, bestimmte Sitzungen für geheim erklärt werden und dann sind diejenigen in einem Konflikt, die dort arbeiten und die möglicherweise ein Interesse daran haben, diese Informationen herauszugeben. Aber wie wir wissen, gibt es Nachrichtenmagazine und Zeitungen, die einen guten Zugang haben. Das heißt, wir können uns schon sicher sein, dass das, was dann dort erörtert wird, auch irgendwann mal öffentlich diskutiert wird. Was sind die Chancen? Vielleicht noch eine ganz große Gefahr. Und das haben wir insbesondere bei dem BND-Untersuchungsausschuss als sehr schmerzlich empfunden. Als der Ausschuss beendet war und selbst als das Verfassungsgericht gesagt hat, ihr habt dazu Unrecht bestimmte Fragen und Informationen abgeschnitten, und alles, was man danach noch gefordert hat an Aufklärung, wurde mit der Bemerkung abgeschnitten, wieso? Es hat doch jetzt ein Untersuchungsausschuss mit einem sehr umfassenden Auftrag getagt und ist zum Ende gekommen. Da konnten alle ihre Meinung zu sagen. Das heißt, es ist eine Riesengefahr, vor der ich auch hier warne, dass ein Sachverhalt zugemacht wird und vor allem kein Follow-up erfolgt. Ende der Legislaturperiode, Ende des Interesses, obwohl viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen wurden, Schlussfolgerungen andiskutiert wurden, wurde nichts weiter verfolgt. Auch das droht hier mit den 2013 erfolgten Wahlen. Die Chance, es ist klar, es ist ein wichtiges Instrument zur Informationsbeschaffung und auch der Abschlussbericht ist ein Minimalkonsens, eine Basis an Dokumentation, welches die weitere sachliche Auseinandersetzung und auch Kritik daran, was gefehlt hat, enorm erleichtert und das sollten wir nicht unterschätzen. Im Übrigen auch nochmal an das, was Imran heute Morgen gesagt hat, es hat auch einen hohen Symbolwert, wenn man den Untersuchungsausschuss dazu zwingt, bestimmten Fragen nachzugehen und bestimmte Fakten dann auch so festzuhalten und tatsächlich auch konsensual festzuhalten. Richard wird gleich sein Modell von Untersuchungsausschuss selber vorstellen. Es gibt in vielen Ländern, auch bei uns, andere Untersuchungsausschussmodelle. Wir haben in unserem Bericht, den wir zum BND-Untersuchungsausschuss gemacht haben, der übrigens auch im Netz noch steht. Insbesondere eine sehr spannende Untersuchungskommission in Kanada gefunden, die beschäftigte sich mit dem CIA-Entführungsopfer Mahara. Und diese Untersuchungskommission stand unter der Leitung eines Richters, was schon mal mehr Unabhängigkeit garantiert hat als eben Abgeordnete, parlamentarisch gebundene Abgeordnete. Dem war aber beigeordnet so eine Art Sonderberichterstatter, der dann immer wieder auch den Richter sozusagen kontrolliert hat und dann spannenderweise 16 Menschenrechtsorganisationen, die so als eine Art Nebenintervenienten, Nebenklägerinnen auch Beweisanträge stellen konnten. Das heißt, eine ganz andere Einbeziehung von Zivilgesellschaft in den Untersuchungsausschuss. Das fehlt natürlich hier, beziehungsweise wir müssen alle durch die Schleuse Bundestag, wir müssen alle mit den Mitarbeiterinnen der im Untersuchungsausschuss sitzenden Abgeordneten sprechen, um eventuell unsere Fragen loszuwerden. Hat natürlich eine ganz andere Qualität, wenn man direkt an den Kommissionen mitwirken kann. Was dann rausgekommen ist, war auch, finde ich, einzigartig, nämlich eine öffentliche Entschuldigung des kanadischen Premiers Harper, der gesagt hat, Kanada hat einen Riesenfehler gemacht, indem sie Informationen an die USA gegeben hat, die dann die Entführung von Mahara ermöglicht haben. Und sie haben beschlossen, dass Mahara 10 Millionen kanadische Dollar als Entschädigung bekommen wird. Im Weiteren gab es eine ganze Reihe von diplomatischen Initiativen, die der kanadischen Regierung aufgegeben wurden durch diesen Untersuchungsausschuss. Also ein wirklich modellhaftes Vorgehen, von dem man tatsächlich lernen kann. Hier haben wir, ist schon in dem vorherigen Panel, die Schäfer-Kommission erwähnt worden, die in Thüringen gearbeitet hat, fürwahr ein spannender Bericht. Heike, tut mir leid, ich habe die 273 Seiten bis heute nicht mehr durchgelesen bekommen. Aber das, was ich gelesen habe, war in der Tat, also es liest sich wahnsinnig. In dieser trockenen Zusammenstellung von Fakten, das sei wirklich jedem nochmal empfohlen. Es ist schon ein ganzes Stück Arbeit, was sie da geleistet haben. Aber mit den zwei großen Fehlstellen, nämlich keine öffentlichen Sitzungen und zweitens eben auch keine zivilgesellschaftliche Beteiligung. Was ist die Schlussfolgerung von all dem? Also eins ist klar, wir dürfen das nicht diese verschiedenen Aufklärungsinstrumente nicht alternativ diskutieren, sondern natürlich, es sind alle zu nutzen, alle haben ihre Beschränkungen, alle haben gewisse Vorteile, es sind alle zu nutzen. Wir sollten im Übrigen, das hätte ich vielleicht schon am Anfang sagen sollen, nicht nur aufklären, es geht ja nicht nur um Aufklärung, sondern es sollte ja auch um Intervention gehen. Also das zu beobachten, was da stattfindet in den verschiedenen, Foren, ist wichtig. Es fängt aber schon damit an, dass wenn man die Informationssammlung und das Zusammenführen und Aufarbeiten von Informationen wird eine gigantische Arbeit sein, die niemand von denjenigen lösen kann, die dort in den Strafverfahren sitzen oder die Mitarbeiterinnen in den Untersuchungsausschüssen sind. Das wird niemand leisten können, das wird auch das antifaschistische Archiv nicht alleine leisten können, sondern dazu bedarf es einer Infrastruktur, die mehr ist als das, was es bisher gibt. Das ist vielleicht eine Initiative, die hieraus aus dieser Veranstaltung und aus der Vorbereitung für diese Veranstaltung entstehen kann. Weil es geht ja nicht nur darum, für uns, für die Antifa-Bewegung, das aufzuarbeiten, was da in den letzten 20 Jahren alles falsch gelaufen ist. Es geht auch darum, das zu kommunizieren. Und das ist ja auch im letzten Panel mehrfach angesprochen worden. Es geht darum, das in den Polizei- und Geheimdienstapparat zu kommunizieren. Es geht aber auch darum, das in den Mainstream der Gesellschaft zu kommunizieren, was eigentlich im gesellschaftlichen Zusammenleben hier schief läuft. Und dann geht es natürlich darum, politische Analysen zu ziehen und Schlussfolgerungen. Und da kann ich der Kathi nur recht geben, sollten wir klar darauf achten und gerade wenn es in Richtung nächstes Jahr geht, besteht die Gefahr, dass die Deutungshoheit diejenigen haben, die über die meisten Informationen verfügen und die über die meisten Ressourcen verfügen, auch diese Informationen zu verarbeiten. Und gerade bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, bis da der Abschlussbericht öffentlich vorliegt, die suchen sich ihre Zeit, bis sie das vorlegen. Die bereiten ihre Statements vor und da sollten wir auf jeden Fall vorbereitet sein. Und ich gehe eben, wie gesagt, davon aus, dass das einer Infrastruktur bedarf, die mehr benötigt als das, was wir bisher haben. Wenn wir dann noch an die Qualität herankommen, die Richard für die Lawrence Inquiry uns nachher vorstellen wird, dann bedarf es noch einer sehr viel längeren Arbeit, weil es natürlich klar ist, dass ein Untersuchungsausschuss, ein Strafverfahren institutionellen Rassismus gerade bei den Polizeibehörden nicht ändern wird. Also es gibt eine ganze Menge zu tun.
Ja, vielen Dank, Wolfgang, für das Eingangsstatement. Richard, ich möchte dich jetzt bitten, mal zu erzählen von den Erfahrungen, die du gemacht hast im Rahmen der Stephen Lawrence Untersuchungskommission. Welche Mittel hattet ihr zur Verfügung? Wie wurde die eingerichtet? Wie habt ihr gearbeitet und vor allen Dingen zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Ich soll nochmal aufmerksam machen, diejenigen, die das Übersetzungsgerät haben, auf Channel 5, Kanal 5, soll halt die Übersetzung erfolgen. Ja?
Hello. Now, anybody not got a headset?
Hat jemand keine Kopfhörer, die oder der gerne Kopfhörer haben würde, bitte Hand heben. Hervorragend organisiert.
Kathy, I'm sorry, I apologize to you. I'm not going to be able to make it better for this. Well, I'll do what I can. Now, I also can't go straight into telling you about the Stephen Lawrence inquiry without commenting. I've been sitting here all day listening to you, and I have to say a number of things are quite shocking. And in a way, the thing that most distresses me is the divisions. We cannot afford to have divisions within our movements. The trade unions who apparently you haven't even hardly said anything yet. Breaks my heart though. My mother, when my mother died, I learned at her funeral that in 1956 she was one of the founding members of an organization in Britain called the Campaign Against Racism and Fascism. And that was in 1956 in Britain. You can find things out about your parents with their funerals that you didn't know about them. I once said, I wonder why am I here today, possibly because of my mother, after all. Maybe just following my mother's example, aren't I? So I think it's very important to recognize that we can work together. The idea you have a division between anti-racists and anti-fascists. We're all fighting the same battle. If you want to get the police to work with you, work for you rather than work against you, to provide a service. All our police services in the United Kingdom 10 years ago stopped being police forces. They can now call police services, they're services. Well, they haven't really changed inside, I'm afraid. So some of the things I've been saying. Too fast already?
Already
too fast, thank you. All the other speakers speak so slowly, I'll try and speak slower. Right. And speak into the mic, oh, that's an idea, that's an idea. Ah. Shall I say it all over again? See, I think what the other big, really the thing what comes out loud and clear is the need to hold police services to account. And incidentally, why have we got a domestic secret service? We don't have one. And I think maybe we need to start asking some questions of ourselves. But anyway, that's just a, sort of an aside. I was very pleased to see the anger that came out in the last session. People are very angry, and I think it's terribly important we harness our anger. It's one lesson I've learned over the years. I'm quite old, 75 years old now, so I've been at this for a long time. So I think we have to harness our anger and never let it get out of control. Otherwise, we will destroy our own cause. So I do beg of you, please do something about this gap between the anti-fascist and the anti-racist. Terribly, terribly important. I think that there's one other thing I want to say is that I find myself again and again saying, how? People say we must do this, the police must do that, we must get them to do this, do the other thing. But how do we hold them to account? I've thought a lot about what's happened in Britain, and just a little bit of my own sort of step-by-step process of how you can hold them to account. Maybe I'll apply for you. I've not come here today to tell you how to do anything. It's not for me to do so. Your scene is very different from mine. I can only tell you what I've learned. There's a business case to be answered here for with the police. All our surveys that we have done on police confidence in the communities, you have to trust your police in some sort of way, otherwise people won't come forward to witnesses to crime, they won't come forward to report crime. So the police actually need a bit of trust and confidence by communities in the police in order that they're going to clear up crime. So they think racist crime and anti-fascist crime is not really ordinary proper policing, it's not all for ordinary people. No? Still can't hear me? Please, yes, that's right. Sorry. Will you, my wife was here. Will you just make sure I'm right up there, will you, love, please? My mentor, you understand. We don't do enough mentoring of each other. We need to help each other to support each other when they're in difficult times.
uns einfach nicht genug umeinander, unterstützen uns nicht genug. Ich glaube, was gesagt werden muss, was das Thema der Polizei und die Herausforderung, die Polizei zur Rechenschaft zu ziehen angeht, brauchen wir ein gewisses Vertrauen der Menschen in den Communities, in die Polizei. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden ist, dann wird es Kriminelle auf den Straßen geben, die nicht auf den Straßen sein müssten. Und das betrifft natürlich alle. Denn das sind dann natürlich die Diebe und die Einbrecher, von denen alle betroffen sind und nicht nur People of Color oder farbige Menschen. Also wie zieht man die Polizei zur Rechenschaft, was wir getan haben? Wir haben sie in zwei Bereichen zur Rechenschaft gezogen. In zwei Bereichen ihrer Polizeiarbeit, an denen sich besonders deutlich zeigt, dass sie auf diskriminierende Weise vorgehen. Und zwar Straßenkontrollen. Und als die Stephen Lawrence Untersuchungskommission vor 13 Jahren abgeschossen wurde, war es 14 Mal wahrscheinlicher, dass man auf der Straße einer Polizeikontrolle unterzogen wird, wenn man aus einer Minderheiten-Community kam. 13 Jahre später, ist es doppelt so schlimm. Obwohl die Polizei angeblich etwas unternommen hat, angeblich sich des Problems angenommen hat. Tatsächlich ist noch nicht genug getan worden, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und es gibt sicherlich, möglicherweise gibt es hier in Deutschland noch ganz andere Möglichkeiten, um das zu erreichen. Ein hochrangiger Polizeibeamter, ein Kollege von mir, ein Bekannter von mir, der Schwarzer ist, hat teilgenommen mit mir an einer Konferenz in East London, und als klar wurde, dass dieser Mann, ein Mann schwarzer Hautfarbe, ein Polizeibeamter ist, haben junge Schwarze gesagt, wenn ich diesen Mann auf der Polizeiwache sehe, dann werde ich auch anfangen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten oder auf die Polizeiwache zu gehen. Aber wenn Sie natürlich jemanden sehen, einen hochrangigen Polizisten, der aus ihren eigenen Communities kommt, dann ändert das natürlich sehr viel. Dann können wir anfangen, das Gefühl zu entwickeln, dafür, wie ein vertrauensvolles Verhältnis zur Polizei aussehen kann. Die Stephen Lawrence Untersuchungskommission ist in 6 Stadtteile gegangen und hat herausgefunden, dass, wenn man über rassistische Diskriminierung seitens der Nachbarn anzeigt bei der Polizei, dann ist die häufigste Erfahrung, dass die Polizei kommt und eine Zeit belästigt, und dann gehen sie zur Familie, die der rassistischen Belästigung ausgesetzt war, und machen das Leben schwer. Also wir müssen uns klar machen, dass wir es mit Machtfragen zu tun haben, dass wir es mit Macht zu tun haben, wenn wir über die Polizei reden und über die Geheimdienste, denn diese Organisationen haben Macht und sie geben ihre Macht nicht gerne auf. Ich bin selbst nicht jemals in der Lage gewesen, über eine solche Macht zu verfügen. Ich bin nur ein Arzt, und es ist auch merkwürdig für mich, heute hier über diese Dinge zu Ihnen zu sprechen. Aber ich erinnere mich, dass jemand über die Ursprünge des Rassismus im Kolonialismus gesprochen hat, und zu nennen ist in dem Zusammenhang natürlich auch die Sklaverei. Ich bin kein Kolonialist und bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, wie Sie Dinge zu tun haben. Das ist nämlich der kolonialistische Ansatz. Aber wenn wir über den sogenannten Krieg gegen den Terror reden wollen, dann müssen wir auch weiter zurückgehen, bis zurück zu den Kreuzzügen. Denn der Krieg gegen den Terror, ja? Wir bewegen uns heute in eine Lage, in der Muslime zu Sündenböcken wird für alles verantwortlich gemacht werden. Führung ist sehr wichtig. Erinnern Sie sich an die Bombenanschläge in London 2005. 4 Muslime haben sich selbst in die Luft gesprengt. Hunderte von Menschen sind gestorben an furchtbare Anschläge. Ich erinnere mich an den ersten Irakkrieg, von George Bush Senior begonnen. Als das stattfand, gab es eine Verdoppelung der rassistischen Angriffe in einem in einem Viertel in London, in dem viele farbige Menschen leben. Deswegen habe ich mir große Sorgen gemacht um meine muslimischen Freunde, als es zu diesen Angriffen gekommen ist. Doch als Tony Blair, was auch immer man an ihm kritisieren mag, er ist aufgestanden und hat gesagt, dass es kein Angriff der islamischen Gesellschaft insgesamt sei, sondern ein Angriff von 4 Einzelpersonen, die nicht etwa die gesamte muslimische Community repräsentieren. Und tatsächlich gab es nicht mehr Angriffe auf Muslime im Gefolge dieser Anschläge. Und das war sehr erfreulich. Jetzt werde ich über den Stephen Lawrence Untersuchungsausschuss sprechen. Ich trinke vorher noch einen Schluck Wasser. Es heißt, dass das ein ganz besonderer Untersuchungsausschuss gewesen ist, und es war mir eine Ehre, ein Mitglied dieses Untersuchungsausschusses gewesen zu sein. Stephen Lawrence war ein 17-jähriger Schüler, der Architekt werden wollte, am 22. April. Meine Frau sagt, dass ich mich nicht aufregen soll, aber es fällt mir sehr schwer. Er und ein Freund waren auf dem Heimweg um 10.30 Uhr abends, und sie wollten einen Bus nehmen. Und nachdem sie ungefähr 20 Minuten auf einen Bus gewartet hatten, rannte einer der beiden, nämlich Steven, die Straße hinunter. Und sein Freund Duane rief ihm hinterher: Hey Steven, hast du gesehen, ob der Bus schon kommt? In dem Moment kamen 5 weiße Skinheads, die über die Straße gerannt, und riefen: What nigger? Also ein furchtbares Wort, das sie verwendet haben, was klar zeigt, dass es sich um ein rassistisches Verbrechen handelt. Und innerhalb von wenigen Sekunden hatten sie Steven umzingelt. Duane sagt, er hätte gesehen, wie einer der Männer die Hand hob, mit einer Eisenstange gerannt und auf Steven einschlug. Innerhalb von 2 Minuten war alles vorbei. Und Steven rannte noch 100 Meter, und dann ist er umgefallen, auf den Kopf gefallen und gestorben. Er hatte 2 tiefe Stichwunden im Hals, und es gab nichts mehr, was man für ihn tun konnte. Es war ein furchtbarer Mord. Das nächste, was passiert ist, ist, dass Duane einen Krankenwagen gerufen hat. Vor dem Krankenwagen angekommen, ist ein Polizeiwagen. Er sagt zu den Polizisten: Was machen Sie hier? Wir brauchen einen Krankenwagen. Die Beamten haben gesagt: Wer ist dein Freund? Wie ist sein Name, wie ist seine Adresse? Duane hat darauf bestanden, einen Krankenwagen zu rufen. Die Polizeifrau, die mit Duane zu tun hatte in dieser Situation, sagte, Duane sei extrem gewalttätig gewesen. Was hat sie erwartet? Sie hat offenbar nicht verstanden, dass er extrem aufgeregt war. Sie hat ihn behandelt wie einen möglichen Straftäter. Er war ein Zeuge. Gut, jedenfalls ist die Sache nach und nach in Ordnung gekommen. 5 Beamte, die erste Hilfe hätten leisten können, haben nichts getan. Mrs. Lawrence hat öffentlich gesagt, die Polizeibeamtin hat öffentlich gesagt, dass sie das wohl nicht getan haben, weil sie das Blut des Toten nicht an ihren Händen haben wollten. Können Sie sich vorstellen, dass so etwas gesagt worden ist? Was dann geschehen ist, dann kam ein höherer, hochrangiger Polizeibeamter mit 40 Polizeibeamten und hat die These vertreten, dass es zu einer Schlägerei gekommen sei. Es gab überhaupt keine Hinweise dafür, dass es eine Schlägerei gegeben hatte. Der Tatort war mittlerweile abgegrenzt worden. Duane fragte, wie sie auf die Idee gekommen seien, dass es hier zu einer Schlägerei gekommen sei. Die Polizei ist darauf bestanden, nach Hinweisen auf eine Schlägerei zu suchen, ist in eine nahegelegene Kneipe gegangen, hat die Leute gefragt, ob die Leute dort eine Schlägerei beobachtet hätten. Dwayne Brooks hatte einen der Angreifer gesehen, konnte ungefähr die Frisur und die Kleider erklären, beschreiben, aber nicht das Gesicht dieser Person. Das ging 19 Jahre so weiter. Alles, was es hätte vieles getan werden können, um diesen Vorfall aufzuklären, und das war aber nicht geschehen. Bis schließlich Herr und Frau Lawrence sich beschwerten bei einem Amt, das wir in Großbritannien haben, wo man sich über das Verhalten der Polizei beschweren kann. Es gab eine Untersuchung und es hieß, dass im Wesentlichen alles, was getan werden konnte, getan worden war. Dass es zwar einige kleinere Fehltritte gegeben hatte, aber dass es keinen eingefleischten Rassismus im Polizeiapparat gäbe. Das war das Ergebnis dieser Untersuchung. Da hätte alles auch vorbei sein können. Dann aber sind die Eltern zur Regierung gegangen. Das war kurz vor den Wahlen. Das ist natürlich eine ähnliche Situation wie hier in Deutschland, wo auch Wahlen bevorstehen. Sie haben einen Parlamentarier, Jack Straw, aufgesucht und ihm den Fall vorgetragen. Jack Straw hat zugesichert, dass wenn die Labour-Partei die Wahlen gewinnt und er Innenminister wird, es eine ernsthafte Untersuchung des polizeilichen Verhaltens in diesem Fall geben würde. Und da bin ich dann ins Spiel gekommen. Es war das erste Mal, dass ein Richter mit drei Beratern ausgestattet worden, Beratern aus der betroffenen Community. Das hat es genau genommen schon einmal zuvor gegeben, anlässlich der Riots in Brixton. Der Richter Lord Scarman hatte einen Sekretär, einen Untersuchungssekretär, der in Brixton Leute befragt hatte. Aber dieses Mal hatte der Richter drei Berater. Einer war ein hochrangiger Polizeibeamter. Dann gab es den Bischof, einen Bischof aus Uganda. Ein Bischof in Stepney, der selber Erfahrungen mit Rassismus hatte. Das heißt, die Erfahrung des Rassismus wurde dem Richter unmittelbar zugetragen von einem Betroffenen. Ich kann Sie nur dazu aufrufen, wenn Sie irgendwelche Untersuchungen über Rassismus oder Faschismus organisieren sollten, sollten Sie immer auch Leute mit dabei haben, die selbst von Rassismus betroffen gewesen sind und darüber berichten können. Das gilt sowohl für Rassismus als auch für Faschismus.
But anyway, I was a local doctor in Notting Hill, which is where used to be the front line of the anti-racism struggle. So that's why I got involved, because I was involved with the black communities there. When they had one of their kids be beaten up by the police, they would ask me to go in to the police station to make sure that he was all right, because the family were worried about them. So we did an inquiry, which after a year and a half, we questioned 64 police officers, which I would say there's 61. I wouldn't trust about three police officers that I would trust of all those police officers. And it was amazing. All the decisions they made were wrong, or the decisions they thought they'd made had they hadn't made. Or, so I got that bit confused. 6 minutes?
No, it's about the translation. Ah,
3 minutes, he said, 3 minutes. I'm trying something new now. We came to, anyway, so all the police had been absolutely abysmal failure. We called it a collective failure.
Hätte ich nicht getraut, Sie haben ausgesagt, dass alles Mögliche nur falsch gemacht wurde, was falsch gemacht hätte werden können. Und
so,
letztendlich sind wir zum Schluss gekommen, dass Polizeiarbeit so nicht laufen kann, dass diese Art von schlimmer Polizeiuntersuchungsarbeit ohne irgendwelche Beweissicherung nach ein, zwei Jahren der Nachforschung überhaupt den Normfall für Polizei darstellen dürfte. Und wir dachten, es gibt hier einige weitere Faktoren, die tatsächlich ins Spiel kommen müssten. Wir haben zuerst an die Korruption gedacht, dass es vielleicht auch politischen Druck geben könnte, weil dann beispielsweise bestimmte Informanten geschützt werden sollten, beziehungsweise es nicht ans Licht kommen sollte, dass dort Informanten waren in bestimmten Szenen, vielleicht auch Korruption, vielleicht auch Rassismus, wie ich schon gesagt habe. Aber wir haben letztendlich niemanden und keine Aussage finden können, die diese Dinge untermauern hätte kommen. Wir haben also gesagt, Rassismus ist der letzte Schlüssel. Wenn wir Korruption mit identifiziert hätten, dann hätten wir auch Empfehlungen gegen die Korruption geschrieben, aber wir sind nur auf dem Rassismus dann stehen geblieben und haben entsprechende Empfehlungen formuliert. Institutionalisierter Rassismus, das war einer der Schlüsse, den wir gezogen haben. Wir haben festgestellt, dass die Polizei nicht neutral ermittelte und dass die Ergebnisse einer Ermittlung immer negativ sich für dunkelhäutige Menschen auswirkte. Institutionalisierter Rassismus haben wir das genannt. Und die Leute haben uns gefragt, was meint ihr denn damit? Und wir haben gesagt, nun, in der Stephen Lawrence Untersuchungskommission haben wir festgestellt, dass die Polizei sich nicht genug angestellt hat, weil die Familie schwarz war. Und das ist eben institutioneller Rassismus. Ein sehr gutes Beispiel dafür sogar. Weil die Polizei sich eben nicht übermäßig angestrengt hat, weil die Familie schwarz war. Es schien so, als würde gute Arbeit geleistet, aber es war nicht so. 19 Jahre hat es dann gedauert, bis zum Anfang diesen Jahres, bis wir dann tatsächlich zwei der Hauptverdächtigen auch verurteilen konnten. 5 junge Menschen waren also beteiligt damals an dem Mord und die Namen sind immer wieder aufgetaucht. Und wir haben heute früh etwas über die Mauer des Schweigens gehört. Und das war eben auch dort der Fall. Wir haben gehört, dass vielleicht Zeugen eingeschüchtert würden, aber das war damals nicht der Fall. Dieselben Namen wurden jeden Tag immer wieder genannt und die Polizei hat überhaupt nichts gemacht. Und das ist so erschreckend. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so emotional bin, aber diese Dinge bewegen mich. Ich glaube tatsächlich, dass diese Probleme auch emotional angegangen werden müssen. Wir sollten unsere Emotionen nicht verleugnen, aber sie einspannen für unsere Zwecke. Wir haben also diese bemerkenswerte Untersuchungskommission aufgesetzt und ich möchte noch eine Sache anfügen. Nach 10 Jahren, nachdem die Untersuchungskommission aufgesetzt wurde, sollte es eine unabhängige Untersuchung noch einmal geben, die Ergebnisse. Es gab zum Glück eine NGO, Runway Trust heißt es, und das ist ein Forschungs-Think Tank. Die machen für uns die Forschungsarbeit. Die haben alle die Empfehlungen, die wir im Rahmen der Stephen Lawrence Untersuchungsausschusses formuliert haben, noch einmal untersucht. Sie haben also die intellektuelle Arbeit geleistet. Sie haben die quantitativen und wir haben die qualitativen Arbeitsanteile geleistet. Und ich bin also weiter umhergegangen, habe mit Menschen gesprochen und sie haben dann noch einmal einen Schluss gezogen hinsichtlich der Situation nach 10 Jahren. Die haben zum Schluss gekommen, dass die Polizei sehr viel professioneller ist. Und dass es also keine Hemmnisse gab, dem jungen Mann erst Hilfe zu leisten wegen seiner schwarzen Hautfarbe. Ich habe einfach die Polizisten beispielsweise auch gefragt, was das ABC des Erste Hilfe ist. Und A und B konnten sie vielleicht gerade noch nennen, aber C schon nicht mehr. Das heißt, sie sind einfach auch unzureichend ausgebildet gewesen in der Ersten Hilfe. Und jetzt hat sich diese Situation massiv verändert. Ich habe auch diese Schulungen mitbesucht und als ich beispielsweise selbst einen Herzanfall hatte und auf dem Bürgersteig lag, war es ein Polizist, der mein Herz am Pumpen gehalten hat. Und die Polizeiarbeit an sich hat sich auch in vielen Bereichen verbessert, aber nicht in den 2 Bereichen, die ich schon angesprochen habe, die immer noch sich negativ auf schwarze Menschen auswirken. Das heißt also die Unterschiede bei der Kontrolle von Menschen auf der Straße und auch bei der Förderung von schwarzen Polizisten im Polizeidienst. Und nun, wir sollten allerdings nie aus den Augen verlieren, dass
vielen Dank, Richard Stone, für den Bericht von den Erfahrungen, die du gemacht hast im Rahmen der Stephen Lawrence Commission. Ich würde jetzt gleich mal eine Frage noch anschließen, und zwar, du hast ja erzählt, dass es jetzt bei dieser Kommission nicht nur darum ging, diesen konkreten Fall aufzuklären und die Versäumnisse der Polizeiarbeit dort zu analysieren, sondern dass der Untersuchungsauftrag ja auch darüber hinausging und zu gucken, was denn eigentlich die strukturellen, institutionellen Ursachen in der Polizeiarbeit und dadurch auch den institutionellen Rassismus als die wesentliche Ursache ausgemacht. Meine Frage ist jetzt, du hast ja berichtet, was danach passiert, und mich würde nochmal interessieren, wie dann tatsächlich es geschafft worden ist, auch diese Vorschläge, was ja insgesamt 70 gewesen sind, die ihr dort erarbeitet habt in der Commission, wie die dann tatsächlich umgesetzt worden sind. Gab es dann noch ausreichend öffentlichen Druck, auch aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus den Medien, die gesagt haben, wir müssen dieses Problem angehen? Gab es auch Bereitschaft innerhalb des Apparates, wir müssen jetzt tatsächlich da Verbesserungen erreichen? Wie wurde dann diese Umsetzung dann tatsächlich auch durchgeführt? Weil die Erfahrung in Deutschland ist oft, dass dann da werden Vorschläge gemacht, die verpuffen dann irgendwann und so eine richtige Analyse danach, was eigentlich daraus geworden ist, findet nicht statt. Vielleicht könntest du da noch mal kurz ein paar Worte zu verlieren.
I have 16 questions.
16 Fragen. Nun,
sehr interessant.
Ich habe ja selber die Frage angesprochen, wie bringt man den Wandel herbei? Wirklich, das ist die wichtigste Frage von allem. Nun, zunächst einmal, wie soll ich das formulieren? Zunächst einmal, wenn eine Untersuchungskommission aufgelöst wird, wenn sie Arbeit beendet, dann gibt es etwas ganz Merkwürdiges im öffentlichen Dienst in Deutschland, was die Regierung angeht, und zwar, dass diejenigen, die die Empfehlung aussprechen, bei der Umsetzung nicht beteiligt werden sollen. Und weshalb nicht? Nun, weil sie vielleicht Vorurteile haben sollten, beeinflusst sind, weil sie die Empfehlungen formuliert haben. Und ich denke, das ist ziemlich dumm, dass es also so rum gedacht wird. Aber wenn es beispielsweise in irgendeiner Industrie bestimmte Umsetzungen erforderlich sind, dann wird das auch ausgeschrieben. So, und das war dann also in unserem Fall die Partei, die für die Umsetzung zuständig war, für die Überwachung der Umsetzung war der Erzbischof von New York. Und er wollte aber damals nicht eben seine Kollegen im Polizeidienst vielleicht mit einem Affront konfrontieren. Der Richter hat sich verabschiedet. Ich habe also dann selber ein paar Jahre lang in Polizeikomitees mitgearbeitet und auch zugesehen, dass wir eine Überwachung haben dieser Bemühungen. Das ist sehr, sehr wichtig, ganz besonders eine Überwachung durch die Zivilgesellschaft. Ich selbst bin Mitglied in vielen verschiedenen Organisationen in unserem Land und die Menschen fragen mich immer und bitten mich, mit ihnen zusammenzuarbeiten, zu kommen, Reden zu halten. Wir haben eben solche Überwachungsgruppen innerhalb der Einzelgemeinschaften. Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt hier in diesem Land. Gibt es überhaupt? Wir haben das in verschiedenen Städten, in Birmingham beispielsweise und in anderen Städten. Und die lokalen Gemeinschaften und die entsprechend dort angesiedelten Gruppen.
Das ist nicht wie in Großbritannien.
My friend, I do understand. That's why I have to realize it's very difficult for me to tell you what to do. I'm not going to tell you what to do.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich möchte Ihnen ja auch nicht sagen, was Sie tun, sondern ich sage Ihnen nur, was wir tun und vielleicht können Sie davon etwas lernen. Also, lokale Gruppen, die sich an ihre Polizei wenden, ist enorm wichtig. Die Polizei hasst das natürlich, aber es ist sehr wichtig, das zu tun. Wenn Sie Menschen in Ihrem Bereich dazu kriegen, Polizeiaktivitäten mit zu überwachen, wenn die Polizei dann weiß, dass sie überwacht wird, wir haben also überall Überwachungskameras, jeder hat Mobiltelefone, man muss einfach sicherstellen, dass die Polizei die ganze Zeit überwacht wird. Man muss eben auf der Hut sein, weil die Polizei auch Fehltritte sich leistet. Aber wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden, dann ist es eben nicht mehr so schwer, sie auch zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn sie wissen, dass sie die ganze Zeit überwacht werden, dann ist das ein richtiger Schritt in eine richtige Richtung. Und das ist das Wichtigste, was wir vielleicht in unserem Land gelernt haben. Dann muss man sich auch gar nicht mehr so sehr auf einzelne Empfehlungen verlassen. Man muss eben einen breiten Ansatz verfolgen. Man muss auch selbst Nachforschung anstellen. Wir haben beispielsweise, als Jack Straw noch Innenminister war, dazu gebracht, diesen Bericht aufzusetzen. Und er ist dann mit diesem Bericht in der Hand vor die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, wir werden die Polizeiarbeit reformieren, damit wir ein größeres Vertrauen auch unter den Minderheiten in unserem Land inspirieren können. Und wir hatten im Jahr 1996 eine ganz andere Situation vor den Wahlen. Dort war es nicht mehr so, dass irgendjemand an der Regierung irgendwas hätte tun können, das sich auf die Polizeiarbeit auswirkt. Aber ich glaube, jetzt sollte man im Vorfeld der Wahlen mit entsprechenden Politikern, die dann vielleicht eine Aussicht auf einen Gewinn in den Wahlen haben, ins Gespräch kommen und dann vielleicht vielleicht von Ihnen sich solche Zusagen geben lassen, die dann nach den Wahlen umzusetzen sind. Wenn ich mir Regierungen anschaue, dann ist es so, dass sie für ungefähr ein Jahr lang immer offen für Neuideen sind und dann sind sie in der Defensive. Das heißt, man muss sie ganz am Anfang sich schnappen, um dann progressive Veränderungen auch herbeiführen zu können. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, hier auch eine Allianz mit Politikern aufzubauen, vielleicht sogar mit konservativen Politikern, auch wenn das sehr unwahrscheinlich klingt, dass es so klappen könnte. Und ich finde, das reicht vielleicht jetzt für den Augenblick. Es sei denn, es gibt jetzt noch Fragen dazu.
Ich hätte noch eine, ich habe es gesehen, noch eine an Wolfgang eine Frage. Richard Stone hat ja gerade so erzählt, dass der Fokus darauf gerichtet wurde, dass auch auf den institutionellen Rassismus in der Polizei. Denkst du, das könnte auch ein Ergebnis des Untersuchungsausschusses oder der Untersuchungsausschüsse hier in Deutschland sein? Und wenn nicht, du hast die Frage schon mit einem Kopfschütteln beantwortet. Wie könnte denn, du hast ja dieses kanadische Modell erwähnt, das haben wir hier nicht, aber wie könnten dann die Zivilgesellschaft darauf einwirken, dass sowas vielleicht trotzdem Thema wird in diesen Untersuchungsausschüssen oder zumindest man versucht, die dorthin zu treiben, dass das auch Thema werden könnte?
Also deine Frage provoziert natürlich eine schnelle Antwort aus dem Bauch heraus, aber das werde ich nicht tun, sondern ich empfehle einen Blick in das Mandat des Untersuchungsausschusses. Und daraus ergibt sich, dass im Grunde genommen nicht nur das Wort Rassismus an keiner Stelle auftaucht, sondern noch nicht mal der Sachverhalt, um den es gehen könnte, auch nur umschrieben wird. Stattdessen, es gibt tatsächlich einen Fokus des Untersuchungsausschusses, der weit über den Einzelfall NSU hinausgeht. Ich zitiere, auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse soll der Untersuchungsausschuss Schlussfolgerungen für Struktur, Zusammenarbeit, Befugnisse und Qualifizierung der Sicherheits- und Ermittlungsbehörden für eine effektive Bekämpfung des Rechtsextremismus ziehen. So, das heißt also, alles das, was wir machen, dient jetzt, ist Feuer für Sicherheitsbehörden, um mehr Kompetenzen, eine bessere Ausstattung, eine bessere Zusammenarbeit, möglicherweise eine Auflösung föderalistischer Prinzipien, nämlich mehr Zusammenarbeit auf Bundesebene, schnelleres Eingreifen des Bundeskriminalamtes und Aufhebung des Trennungsgrundsatzes, also mehr Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdienstbehörden. Das ist in dem Auftrag des jetzigen Untersuchungsausschusses angelegt. Fragt man sich natürlich, was die Parteien, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also man weiß natürlich schon, wie es dazu gekommen ist, dass nämlich, da stehen nämlich drüber Antrag der Fraktionen, man meint jetzt nur CDU, CSU, sondern da steht auch SPD, die Linke und Bündnis 90, die Grünen. Weiß ich nicht, ich war auch nicht dabei, aber man hätte natürlich darauf achten können, dass da ein anderer Fokus, auch gleich bei der Formulierung dieses Entschuldigung?
Das wäre am Platz gewesen.
Ja, danke für die Bestätigung. Das hatte ich auch versucht auszudrücken. Scheint mir auch ansatzweise gelungen zu sein. Und jetzt eben der zweite Teil der Frage ist, was macht man damit? Also erstens mal ist es natürlich nicht ganz verloren, weil immerhin steht in dem Auftrag auch drin, dass der Untersuchungsausschuss sich ein Gesamtbild verschaffen soll. Und zu dem Gesamtbild, das kann man ja schon bei der Schäfer-Kommissionsbericht sehen, die fangen ja auch 1992 an. Das heißt, da ist eine Menge Raum auch, die Jahre 92 folgende und insbesondere das, was in Sachsen und Thüringen im Aufbau organisierter neonazistischer Strukturen passiert, ist auch tatsächlich zu thematisieren. Das ist das eine. Und die andere Frage, die natürlich ich mich außerstande sehe, ist imstande zu beantworten, was Zivilgesellschaft leisten kann, um das Thema Rassismus, insbesondere in den Polizei- und Geheimdiensten, zu thematisieren. Ich glaube jedenfalls, dass es schwierig sein wird, das in dem Untersuchungsausschuss zu machen. Möglicherweise wird das Strafverfahren da schon eher zumindest eine Bühne bieten, um bestimmte Dinge auszusprechen. Das haben wir ja heute Morgen gesehen. Also ich meine, die beide Anwältinnen, die hier waren, haben immerhin sehr deutlich auch aus den Akten Sachverhalte vorgetragen, die genau das belegen. Daran kann man irgendwie arbeiten. Aber dann ist halt die Frage, wer arbeitet dann weiter damit? Und wenn die Parteien vielleicht dann mal irgendwann mal merken, dass das zu kurz gegriffen, vielleicht die Parteien, vielleicht aber eben auch tatsächlich ein Bündnis von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen, das aber, wie man nicht nur heute gemerkt hat, erst zu schaffen ist und eine Infrastruktur ist auch erstmal aufzubauen und das sollte natürlich schnell gehen. Und ich finde den Verweis von Richard, den Hinweis von Richard ziemlich gut, nämlich zu sagen, bei uns steht auch nächstes Jahr ein Regierungswechsel bevor, wir haben noch fast anderthalb Jahre. Man könnte jetzt schon darauf ansprechen, Abgeordnete aus den genannten Parteien, die ja möglicherweise an der zukünftigen Regierung beteiligt sind, und könnte sie fragen, was macht ihr eigentlich danach damit? Wollt ihr den Untersuchungsausschuss rausklingen lassen und dann neues Spiel, neues Glück? Oder bringen wir euch jetzt dazu, bestimmte Fragestellungen, die weit über den Untersuchungsauftrag hinaus erreichen, dann auch nochmal aufzugreifen und tatsächlich bestimmte Reformen, gerade im Polizeiapparat, vorzubringen. Geeignet sind natürlich in besonderer Weise dazu die Opferberatung, die diese Erfahrung ja alltäglich machen. Das ist ja nichts Besonderes, was bei NSU passiert ist. Also fast jedem einzelnen Angriff von rechtsextremer Seite, wenn überhaupt mal die Polizei kommt, ist ja immer wieder das gleiche Spiel. Also wir können es ja fast schon wie Papageien daher sagen, immer wieder wendet sich die Polizei in Richtung der Opfer und der Verdacht richtet sich gegen sie, weil das natürlich die Fremden sind. Und da gibt es wirklich eine Menge zu tun.
Ich hätte jetzt noch viele Fragen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wir haben nur noch eine Viertelstunde, möchte ich jetzt schnell das Auditorium eröffnen. Und ich hatte da hinten mal eine Frage. Erste, zweite, dritte, vierte. Ich sammle erstmal die Fragen und dann können die Referenten auch antworten. Bitte. Das Mikro ist noch nicht an, glaube ich. Einfach sprechen.
Okay, und ich wollte mal darauf eingehen mit dem Zivilgesellschaft, dass wir die Polizei überwachen müssen und selber im Auge behalten müssen. Also ich kenne das aus Demonstrationen so, dass wenn Leute tatsächlich auch ungerechtfertigte Übergriffe von seitens der Polizei auf Demonstranten, wenn dagegen sich gewehrt wird und auch Polizisten selber benannt werden und eben die Vorwürfe kommen, dass dann so gemacht wird, dass Demonstranten nochmal Straftaten vorgeworfen werden und dass die dann wirklich auch nochmal mit Sachen konfrontiert werden und da überhaupt keine Möglichkeit wirklich besteht, diese Polizei gerade eben ich kenne es halt am besten aus den Demonstrationsgeschichten, dass da überhaupt so eine Überwachung überhaupt nicht stattfinden kann. Und wenn sich da jetzt nicht grundsätzlich was ändert, habe ich auch die Befürchtung, dass da auch keine Veränderung stattfinden wird.
Da hinten war noch eine Frage, die in Türkis.
Ich wollte noch mal direkt an Ihre Ausführungen anschließen. Und zwar finde ich, sollte man nicht nur die Frage stellen, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen jetzt dazu arbeiten können und sich gegebenenfalls auch zusammenschließen sollten, sondern ich denke, man sollte vor allen Dingen die Frage stellen, was die Aufgaben sind. Welche Aufgaben sind anzunehmen, denn es kann ja nicht darum gehen, das, was die zivilgesellschaftlichen Organisationen schon immer gesagt haben, jetzt nochmal zusammenzufassen. Ich denke, es müssten ganz klar Aufgaben benannt werden, die an diesem Fall, an der NSU, an den Ermittlungsakten und so weiter orientiert sind.
Dann war hier vorne noch eine Frage.
Es hat um den Zeitraum, als der Untersuchungsausschuss begann zu arbeiten, zumindest zwei Veranstaltungen in Berlin gegeben, bei denen Vertreter aus dem Untersuchungsausschuss teilgenommen haben. In den Diskussionen wurde relativ offensichtlich, dass das Verständnis zu institutionellem Rassismus nicht besteht. Es aber zumindest erkennbar war von einer Person aus dem Untersuchungsausschuss, dass Interesse besteht, das auch zu verstehen, worum es geht. Und da auch durchaus zugefüttert werden kann an Informationen. Und dadurch glaube ich auch für Organisationen außer Zivilgesellschaften, also zumindest Kanäle bestehen könnten, Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen. Was dann damit passiert, muss man natürlich erstmal dem Untersuchungsausschuss überlassen. Aber ich sehe durchaus Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Organisationen, da ein bisschen näher dran zu gehen und ein bisschen zu kommunizieren und Informationen zur Verfügung zu stellen. Denn es wird in dem ersten Bereich der Arbeiten zwar nur um die Untersuchungen gehen, aber in der zweiten Phase auch um Empfehlungen an Polizei und Politik. Und das halte ich für sehr dringend notwendig, dass da Organisationen Vorschläge machen und Ideen einbringen und auch die Umsetzung beobachten. Denn wenn wir diese Vorschläge nicht haben, wird es dann ganz gewiss auch keine Umsetzung geben. Wenn es Vorschläge gibt, ist die noch nicht gewährleistet, aber wir haben zumindest einen Ansatz, dann auch mit einer möglichen neuen Regierung zu sagen, es hat Empfehlungen gegeben und jetzt möchten wir sie gerne auch umgesetzt sehen.
Hier war noch eine Frage, genau.
Dirk Adams aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss. Ich habe speziell eine Frage an den Herrn Kalik. Wenn wir über Sicherheitsbehörden reden, meinen wir ja drei, das ist Geheimdienst, Polizei und die Staatsanwaltschaften. Über erstere reden wir relativ viel, haben wir heute auch viel geredet. Es wird relativ wenig über die Staatsanwaltschaft gesprochen. Der Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft ist zuständig dafür, den beantragten Haftbefehl auch umzusetzen. Die drei wurden bis 2003 mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht darum gekümmert. Auch das sagt der Schäfer-Bericht sehr deutlich. Bönhardt wurde aber aufgrund einer nicht angetretenen Haftstrafe bis 2007 gesucht. Für wie groß halten Sie die Chance, dass die Staatsanwaltschaft hier im Rahmen rechtsstaatlicher Verfahren noch zur Verantwortung gezogen werden könnte? Und was müsste man dazu angehen?
Wolfgang, willst du zuerst antworten, weil du jetzt direkt angesprochen worden bist? Und wir müssen danach leider Schluss machen, oder? Haben wir noch Zeit? Okay, wir haben noch Zeit. Danke. Wolfgang, erstmal.
Also mir wurde gerade nahegelegt, öffentlich über eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen zuständige Staatsanwälte und andere Beamte aus des Thüringen-Apparates nachzudenken. Das kann ich natürlich so ad hoc nicht, aber es gilt es natürlich zu prüfen. Es ist klar, es geht darum, einen zu prüfen, ob möglicherweise nicht verjährte Straftaten vorliegen. Das Problem ist ja die Verjährungszeit. Das zweite sind disziplinarrechtliche Maßnahmen und das dritte sind natürlich, das ist ja hier im vorherigen Panel angesprochen worden, also ich meine, die haben einfach eine scheiß Arbeit gemacht. Wie kann das, und das kommt jetzt raus, wie kann es das sein, dass die Leute alle noch belohnt werden wurden dafür und jetzt alle ein oder zwei Etagen höher sind als eben vor 10 Jahren. Das Dasaga, Ihre Frage zu Racial Profile, also zu dem, was Sie angesprochen haben. Also, und was vorhin ja auch schon angesprochen wurde, Racial Profiling, eine der Schwierigkeiten, interkulturelle Kompetenz. Ich nerv Sie bewusst nicht Sicherheitsbehörden genannt. Ich werde Sie auch nicht Sicherheitsbehörden nennen. Also innerhalb dieses Apparates fehlt es total, es fehlt das Bewusstsein total, nicht von ungefähr. Sie wissen das besser als ich, kommen Ansätze von Antidiskriminierungsarbeit alle aus dem angloamerikanischen Raum. Racial Profiling gibt es im Moment eine amerikanische Organisation, die nach Deutschland, nach Frankreich und nach Spanien geht und dort Leute praktisch aufwiegelt dazu, mal Fälle zu bringen, weil von uns ist da bisher noch niemand auf die Idee gekommen. Da gibt es wirklich noch viel zu tun und vielleicht aber mit Hilfe Ihrer Organisation. Zu der Frage Aufgaben also mögliche Aufgaben, zivilgesellschaftliche Initiativen, so kompetent wie möglich das versuchen zu erfassen, was ich in den nächsten Monaten und 2 Jahren sowohl in Strafgerichtssälen als auch in den diversen Untersuchungsausschüssen stattfindet, nicht nur zu sammeln, sondern aufzuarbeiten und zu bewerten. Und wer eine ungefähre Vorstellung von der Datenmasse hat, die da anfällt, weiß, was das für eine Arbeit ist. Damit ist es aber dann noch nicht getan. Dann muss das irgendwie auch kommuniziert werden und so auf eine intelligente Art und Weise. Dann ist es natürlich mit solchen Veranstaltungen, das sind natürlich nette Anfänge, aber es sollten auch etwas griffigere und etwas weitreichendere Mittel der Kommunikation gebraucht werden. Und ich denke, auch das ist eine Arbeit, die wirklich viel erfordert. Und dann schließlich geht es darum, politische Empfehlungen zu formulieren. Und wenn wir gerade das alles, was wir über den Polizeiapparat gehört haben, wenn wir das, also wir haben es ja hier wirklich nur angerissen, da gibt es verdammt wenig Erfahrung in diesem Land. Da gibt es verdammt wenig Leute, die dafür in Betracht kommen. Also für die Arbeit insgesamt kommen sicherlich Opferberatungen, also die drei, die hier vorher saßen, repräsentieren das kleine, aber feine Spektrum von Expertinnen in dem Bereich. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Anwältinnen, die irgendwie da mithalten können, ein paar Journalistinnen, aber das sind nicht so fürchterlich viele Leute. Und alle denen fehlt auch letztlich, also sind nicht unbedingt Expertinnen für Polizeireform. Also das muss erstmal entwickelt werden. Und dann, das ist etwas, was ich jetzt gerade nochmal bei dem Beitrag von dem Richard herausheben will. Der redet hier, der sitzt hier und redet über einen Mord, der 1993 passiert ist und über die Aufarbeitung des Mordes. Und er sitzt immer noch hier und er regt sich immer noch drüber auf und er legt uns hier auch im Vorfeld der Veranstaltung 70 Recommendations vor. Der hat 10 Jahre nach Beendigung des Untersuchungsausschusses, der bei uns jetzt gerade anfängt, nochmal alles sich angeschaut. Das verstehe ich unter nachhaltiger Politik. Und nur so können wir was erreichen, wenn wir... Wir uns klar machen, dass es um langfristige gesellschaftliche Lernprozesse geht.
Thank you very much for that. Very kind of you.
A pleasure.
Yes, thank you. Can I come back to the Cologne student at the back?
Kann ich noch einmal auf die Studenten dort hinten in Köln kommen? Sie sagten etwas über die Überwachung und wenn Sie Polizisten überwachen, dass Sie dann bedroht werden. Natürlich ist das etwas sehr Erschreckendes. Aber als da Frauen beispielsweise im 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, das Frauenwahlrecht erhalten haben in Großbritannien, da mussten sie tatsächlich die Herren im Parlament davon überzeugen, für diese Veränderung zu stimmen. Und eine Frau hat sich vor eines der berühmten Rennpferde des Königs geworfen. Sie wurde schwer verletzt. Ich selbst und einige von Ihnen möchten vielleicht auch bereit sein, hier ein wenig einen Testfall zu kreieren, nämlich die Polizei durchaus zu überwachen. Wir hatten die Occupy-Proteste in Großbritannien, in London in jüngster Zeit und einige von Ihnen sind vor Gericht geführt worden und sind sehr hart verurteilt worden, unfair in vielen Fällen. Aber das verändert tatsächlich die Wahrnehmung der Menschen, wenn sie sehen, wie ungerecht auch in Gerichten geurteilt wird. Das ist also eine der Sachen, die ich anmerken wollte. Dann hat eine Dame dort hinten auch etwas über Kooperation und Mentorentum gesprochen. Das ist sehr, sehr richtig. Wir brauchen eine breit basierte antifaschistische, antirassistische Allianz. Wir müssen zusammenarbeiten. Und wenn wir in England im Jahre 1965 und bis 1975 die ersten Antidiskriminierungsgesetze im Parlament durchgebracht haben, die also eine Diskriminierung aufgrund von Rasse beispielsweise verboten haben. Da gab es vorher beispielsweise Verbote für Juden, für Schwarze, für Iren, für Hunde in bestimmten Geschäften. Dann musste das natürlich auch erst einmal im Parlament durchgebracht werden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Menschen erstmal sich damit beschäftigt haben. Diese Zeichen an den Geschäften sind jetzt verschwunden. Wir müssen deshalb eben zusammenarbeiten. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass im Parlament diese Dinge nie verabschiedet worden wären, wenn es nicht auch Initiativen gab. Hätte. Die politischen Parteien sind einfach unter Lobbydruck gekommen und die Labour-Regierung hat also noch einmal klargemacht, wir müssen hier für diese Antidiskriminierungsgesetze stimmen. Und jetzt gibt es große Netzwerke, wie beispielsweise die Piratenpartei in Deutschland. Wer arbeitet denn mit den Piraten dort zusammen? Die könnten vielleicht dann auch ein Einfallstor darstellen. Man kann vielleicht auch die Piraten in der Hinsicht unterlaufen, sie für die eigenen Zwecke einspannen. Warum nicht? Ich meine das ganz ernst. Oder soziale Medien. Wir haben noch gar nicht über soziale Medien gesprochen. Eben diesen Medien Menschen heute sehr schnell mobilisieren. Und sie können sich dafür diese Dinge begeistern lassen. Ich würde Sie also aufrufen, diese Dinge zu tun. Na, kooperieren Sie, kriegen Sie Menschen auf Ihre Seite, organisieren Sie Demonstrationen und kriegen Sie mächtige Menschen, die mit Ihnen kooperieren. Und manchmal muss man sich auch den Menschen innerhalb der Strukturen einmal annähern. Innerhalb der Polizeistrukturen, der Geheimdienststrukturen. Vielleicht hat jemand einen Schwager, vielleicht einen Bruder, die schon lange über diese schrecklichen Dinge sprechen wollten, die sie dort in diesen Apparaten tun müssen. Dann laden sie die irgendwo im Stillen zum Essen ein und wenn sie dann irgendwann einmal in den Ruhestand gehen, dann werden diese Polizisten bei uns ganz häufig eingeladen von irgendjemandem und dann wird gesagt, jetzt kannst du dich endlich mal ausweinen, du kannst jetzt einmal sagen, was dort immer passiert ist. Und das ist natürlich immer auch für eine friedliche Gesellschaft sehr wichtig. Die Polizei mag vielleicht manchmal den Eindruck haben, dass sie über dem Gesetz stehen, manchmal sind sie das auch und die Geheimdienste sowieso, aber es gibt häufig immer noch Menschen auch in deren Reihen, die diese Sachen ansprechen möchten und da können sie ihnen behilflich sein, diese Fehler einzugestehen und öffentlich zu machen. Wir haben Faden verloren. Was war dann? Da war noch eine interessante Frage. Ja, also die Menschen ausfindig machen, die man beeinflussen kann. Und dann, ja, wir, das ist so ein bisschen wie Eulen Athen tragen, aber man muss das immer wieder versuchen und man muss diese Menschen dabei unterstützen. Und ich selbst hatte also großen Vorteil, dass ich verwurzelt war in den asiatischen und auch in den schwarzen Communities in Großbritannien. Ich hatte aber offiziell während der Untersuchungsausschusszeiten keine Verbindung zu diesen Menschen. Ich habe aber immer diesen Kontakt aufrechterhalten, um dann zu wissen, was denn der Eindruck unter den Bevölkerungsschichten war in der Zeit. Und ich wusste also, was da der Eindruck war, was wir richtig machen, was wir falsch machen, ohne dabei irgendwelche Geheimnisse aus dem Untersuchungsausschuss zu verraten. Ich habe immer gesagt, das kann ich nicht preisgeben, wenn ich gefragt wurde. Das heißt also, man kann immer mit den Menschen, die man kennt, diskutieren. Und als Jack Straw und die Labour-Regierung beispielsweise dann an die Macht gekommen sind, da hat mir vieles nicht gepasst, weil sie nicht links genug für mich waren. Aber ich hatte einen Zugang zu Menschen, die an der Macht waren. Und das haben viele von Ihnen bestimmt auch. Und daran muss man arbeiten. Und vielleicht kennen Sie dann auch jetzt schon den Polizeichef unter der nächsten Administration. Wer weiß es denn? Was wir brauchen, ist eine Allianz auf breiter Basis. Und das verhindert nämlich, dass die Menschen sich isoliert fühlen. Man muss sich immer so fühlen, als ob man von guten Freunden umgeben ist, niemals isoliert. Eine der größten Freuden, die ich hatte als britischer Jude, war, mit britischen Muslimen und schwarzen Leuten in Großbritannien zusammenzuarbeiten. Ich wurde dort immer warm aufgenommen. Und ganz gleich, in welche Community man kommt, man wird immer in anderen Communities auch aufgenommen, freundlich aufgenommen. Das heißt, ich möchte Sie alle dazu einladen, die Möglichkeit zu nutzen, Menschen mit anderen Hintergründen kennenzulernen. Und dort kann man dann einfach mit Menschen sprechen. Man kann sie auch einfach fragen. Ja, man kann fragen, wie begrüße ich euch, so dass es euch gefällt. Und das kann man sehr schnell lernen. Das macht es sehr, sehr
Sorry for that. Mir wurde jetzt noch eine kleine letzte Runde zugestanden, deswegen muss ich dir darauf aufmerksam machen, weil wir haben schon, ich habe jetzt zwei Fragen, ich würde es auch gerne dabei belassen, weil es soll ja noch die Veranstalterinnen und Veranstalter noch kurz ein paar letzte Worte.
You need it for my sake, if only for my sake, so it goes up to the translators so they can interpret for me otherwise.
Entschuldigung, ich bin von der Grünen Fraktion in Sachsen, stellvertretendes Mitglied des Ausschusses zur NSU und ich habe zwei Erfahrungen schon von zwei Untersuchungsausschüssen in zwei Legislaturperioden. Also das, was Wolfgang Kahle gesagt hat, haben wir in Sachsen gemacht, nämlich den Sachsen-Sumpf-Ausschuss wieder aufgelegt. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, es interessiert keine Sau, obwohl wir was rauskriegen. Also das Mädchen... Umfeld in Sachsen ist so, dass die Meinung ist, da kommt nichts raus, das ist alles Quatsch, das interessiert wirklich keine Sau mehr. Was ich damit sagen will, es ist von zentraler Bedeutung, dass es dieses angestrebte Bündnis oder Zusammenarbeit gibt, weil wir sind in den Parlamenten nicht in der Lage, diese Öffentlichkeit herzustellen. Das sage ich jetzt als einer, der dort Erfahrung sammeln konnte. Deswegen würde ich das unbedingt unterstützen, was Wolfgang Kahle vorhin angedeutet hat. Wir müssen hier irgendwie rausgehen oder im Gefolge dessen irgendwie eine wirkliche Zusammenarbeit hinbekommen zwischen den Leuten, die in den Ausschüssen sitzen und den Leuten, die, sage ich mal, drumherum auch an den Themen arbeiten. Und das würde ich mir eigentlich dringend wünschen.
Herrn Stone besonders danken, auch für sein Couragieren zu Emotionen in diesen Dingen. Es passiert sehr viel in diesem Land. Für uns People of Color sehr viel, was Ausschlussmechanismus bedeutet. Sarrazin hat nicht mit dem Buch selbst, aber mit den Millionen Lesern, die ihn unterstützt haben, durchaus einen Wendepunkt markiert im sich nicht dazugehörig fühlen oder eben im nicht dazugehörig erklärt werden. Da sind durchaus Schmerzen vorhanden, Verletzungen und Wut. Und es gibt sehr viel seitdem, was versuchen einzelne exponierte Aktivisten zu machen. Alle werden in dieser Vereinzelung, in der sie sind, regelmäßig von rechten Blogs, Populisten angegriffen. Für mich sind deshalb Veranstaltungen wie diese, die Bündnisse hervorrufen, die mir zeigen, dass es die Grundfrage übrigens der Aufklärung, dass es anständige Menschen gibt, sehr, sehr wichtig und der Grund für mich weiterzumachen, hartnäckig zu bleiben, wie Wolfgang Kalleck sagte. Und natürlich ist es sozusagen auch eine Biografie und ein Alter von Herrn Stone, die uns ja sagen, das wird eben weitergehen. Es gibt nicht die deutsche Ingenieurslösung, auch nicht für die Gegenbewegung. Und wir müssen dranbleiben und auch eben genau unseren Schmerz nicht vergessen. Es gibt einen Grund, nämlich menschlich zu leben, gemeinsam in dieser Gesellschaft. Ich danke einfach für diese Veranstaltung. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Schermin. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war jetzt ein passendes Schlusswort für dieses Panel. Ich bedanke mich bei Richard Stone, dass er extra hierher gekommen ist, um an dem Hearing teilzunehmen. Ich bedanke mich natürlich auch bei Wolfgang Kalleck, dass er hier gewesen ist, nachdem er nicht so weit war. Und ja, ich gebe jetzt nochmal an die Veranstalterinnen und Veranstalter, um das Schlusswort für dieses, finde ich, sehr gelungenes Hearing zu geben. Danke.
And let the anti-fascists do that sign instead.
Ganz, ganz große Freude, hier zu sein. Und ich fühle mich empowered. Und ich hoffe, dass das euch etwas gemacht hat. Für mich hat es auf jeden Fall etwas gemacht. Ich habe sehr viel gemacht.
Wir wollen uns tatsächlich als allererstes bedanken bei Ihnen und euch, dass Sie hierher gekommen sind und dass wir gemeinsam mit den Referentinnen und mit allen eine Diskussion angefangen haben. Wir wussten, dass es nicht mehr sein könnte als ein Anfang. Wir wussten auch, und ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden, wie viele Leerstellen es gibt, die wir füllen müssen, weil wir eine Verantwortung haben. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Verantwortung einfach stellen. Ja? Und als Richard Stone gesagt hat, dass es ihnen 19 Jahre nach dem Mord an Stephen Lawrence gelungen ist, tatsächlich für eine Verurteilung von zwei Tätern zu sorgen, habe ich spontan an den Brandanschlag von Lübeck denken müssen. Ja? 1995. Niemand ist dafür verurteilt worden, bis jetzt. Wir wissen alle, dass auch damals sich der Tatverdacht gegen die Betroffenen gerichtet hat und dass die drei Nazis, die mit angesenkten Haaren in unmittelbarer Tatortnähe gefunden wurden, laufen gelassen wurden, weil Polizisten, von denen man ausgehen kann, dass die Nazis die kleine Jungen behandeln, die einfach nur spielen wollen, sich mit Erklärungen zufrieden gegeben haben, wie, naja, wir haben halt ein Streichholz im Benzinkanister gehalten. Ja. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Überlebenden dieses Brandanschlags, auch in dem Fall dafür zu sorgen, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist. Und es ist nur ein Beispiel von vielen rassistischen Gewalttaten und auch Tötungsdelikten, wo ich denke, wir auch jetzt das Momentum nutzen müssen, nochmal wirklich Druck zu machen, dass hier anders ermittelt wird. Und danke, Richard, dass Sie uns gezeigt haben, dass sich es lohnt, wirklich einen langen Atem zu haben. Ansonsten... Gibt es was, wo wir Sie und euch nochmal bitten würden, tatsächlich sich kurzfristig einzuklinken? Die Resolution die wir im Vorfeld erarbeitet haben, wird ab morgen früh, vielleicht sogar schon heute Nacht, online sein. Sie kann dort gezeichnet werden. Wir hoffen, dass sie ein kleiner Beitrag zu der Debatte sein kann, was es braucht, aber auch zu der Debatte, wie wir unserer Verantwortung als Zivilgesellschaft, als antifaschistische und antirassistische Zivilgesellschaft nachkommen können. Und eine der Überlegungen, die es aus dem Bündnis heraus gibt, greift das auf, was Richard Stone und Wolfgang Kalek schon angesprochen haben, nämlich die Überlegung einer unabhängigen Beobachtungsstelle zu der Aufarbeitung, der Auseinandersetzung mit der NSU-Mordserie unter dem Motto Aufklären und Einmischen, Konsequenzen aus der rassistischen NSU-Mordserie ziehen. Wir sind wirklich am Anfang dieser Debatte und wir hoffen, dass es viele geben wird, die den Aufbau dieser Beobachtungsstelle konstruktiv, kritisch und solidarisch begleiten werden und sich daran auch beteiligen werden. Und zuletzt auf der Website des Bündnisses wird es hoffentlich in absehbarer Zeit auch eine Dokumentation des Hearings geben und eben, dass es auch eine Möglichkeit neben der Facebook-Seite des Bündnisses eben zu verfolgen, was für Ideen aus dem, was heute angesprochen wurde, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden konnte. Wie gesagt, das Bündnis braucht dabei definitiv Unterstützung. Es gibt noch einen riesengroßen Dank, den ich aussprechen möchte, nämlich den beiden Übersetzern, die den ganzen Tag in der Kabine dafür gesorgt haben, dass alle... sich hier verständigen konnten und sich verstehen konnten, hoffentlich. Es gibt auch einen riesigen Dank an, und hier sage ich jetzt einfach mal stellvertretend, zwei ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, Frauke Büttner und Simon Rüger, die wirklich zentrale Funktionen wahrgenommen haben, das hier möglich zu machen. Und neben dem, dass noch sehr viel vor uns liegt, glaube ich, können wir auch mit der Hoffnung hier rausgehen, in Zukunft genauer hinzugucken und uns tatsächlich dort einzumischen, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir wohnen, wohin wir reisen, dort uns einzumischen, wenn wir merken, hier gibt es rassistische Vorfälle, hier gibt es rassistische Diskriminierung, hier gibt es rechte Gewalt. Und vielleicht wissen wir dann auch besser als vorher, wen wir noch mit einbeziehen können in eine solidarische Unterstützung der Betroffenen. Und ich hoffe wirklich, dass ein Ergebnis des Hearings auch sein wird, dass die Distanz, mit der wir alle mit den Opfern der NSU-Mordserie, den Verletzten und den Angehörigen umgegangen sind bislang, dass die ein Stück weit schrumpft, denn in dem Schweigen lassen wir diese Familien weiter allein. Schönen Abend.